BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und herzlich willkommen zur ersten Gartensprechstunde nach den Eisheiligen, sagt die Edith Schuhwalter. Ja, welche Tomatensorten brauchen eigentlich gar kein Tomatendach? Und welche kann man auch auf dem Balkon pflanzen? Wie sinnvoll sind jetzt Balkonkästen mit Wasserdepot und was hilft wirklich gegen Schnecken? Das ist nur eine kleine Auswahl der Fragen, die uns heute beschäftigen wird. Unser Experte ist wie immer der Hubert Siegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. Habe die Ehre, heute wieder mit unserem Gartenexperten von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau, der uns aus unserem Würzburger Studio zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Hubert Siegler.
Ja, herzlich willkommen, liebe Gartenfreunde und Freundinnen.
Herr Siegler, gestern Nachmittag haben ja viele von uns um alles gebankt, was wir jetzt über Wochen mit viel Liebe vorgezogen und jetzt schon rausgepflanzt haben, weil es zum Teil wieder schwere Gewitter gegeben hat in Bayern, auch mit Hagel. Hat es Veitshöchheim auch getroffen gestern?
Zum Glück nicht. Und ich muss auch sagen, es gab Regionen, die hat es böse erwischt. Und es gab zum Glück Regionen, wo es glimpflich weggekommen ist, wo da zumindest dann kein Hagel war. Mhm. Und Veitshöchheim ist ja wieder wie immer das
wann wieder die Insel der Glückseligen?
Insel, wo es nicht regnet. Ich meine, heute ein bisschen, aber es kommt da nicht viel. Also ich denke, da ist das Gröbste jetzt auch schon wieder durch. Also wenn wir in der Summe 4 Liter haben, haben wir viel.
Also ein bisschen Regen hätte ja nicht geschadet, nee. Aber der Hagel, das ist ja immer grauenvoll. Das ist, viel kann man ja, also was man noch tragen kann, kann man schnell ins Haus retten. Aber was man jetzt schon rausgepflanzt hat, jetzt wenn man schon Tomaten oder Gurken oder Zucchini draußen hat, das schafft man ja gar nicht, das dann noch rechtzeitig abzudecken.
Naja, aber doch in gewisser Weise vielleicht schon. Ich meine, viele Hobbygärtner haben ja ihre Insektenschutznetze.
Insektenschutznetze.
Ja, das sind diese engmaschigen, ne? Ja. Erdflöhe oder die Kirschessigfliege. Und es gibt auch, und was haben ja die, Sie kennen das vielleicht, wenn Sie mal am Bodensee oder in sonstigen Obstbauregionen sind, die Obstbauern haben ihre Apfelanlagen mit so schwarzen oder grauen oder auch weißen Hagelschutznetzen abgedeckt. Mhm. Und wenn man an sowas einmal, ich meine, solche Sachen kann man auch kaufen, also Schutznetze. Und das ist keine Fehlinvestition, weil du brauchst das Zeug immer mal wieder und jedes Jahr erwischt es sich einmal wenig. Und dann kann man wenigstens noch, man weiß ja, dass vielleicht was kommt, kann man rechtzeitig da ein Schutznetz über Sachen noch legen. Ja, braucht halt gewisserweise ein Gestell oder einen Stab.
Das ist schon aufwendig.
Ja, aber ich denke, die Mühe lohnt sich, weil nachher ist es aufwendiger, denn wenn Pflanzen kaputt sind, die zu ersetzen oder die werden dann krank durch diese Hagelschlagstellen, das sind ja Infektionsquellen und ja, also ich denke, Vorbeugen ist immer besser.
Ja, also es ist ja leider so, dass wir uns zunehmend auf so Extremwetter einstellen müssen. Also dass einmal mal so ein bisschen hagelt, war ja fast in jedem Jahr, in jedem Garten irgendwann. Aber empfehlen Sie wirklich jetzt für Hobbygärtner, dass man eben über, sag mal, semi-professionellen Hagelschutz nachdenkt?
Ja, doch. Ja, also ich meine, wenn ich jetzt bin ich auf dem Balkon, wo es vielleicht geschützt ist, dann muss ich das nicht machen. Aber dort alles, wenn ich auch vor allem große Gartenflächen habe, ja, ich meine, es gibt ja Leute, die haben 20 Tomatenpflanzen ausgepflanzt, ohne Überdach. Da kommt man nachher noch drauf mit entsprechenden Sorten. Oder auch egal, Zucchini oder was, es ist alles zerflettert, ja. Oder liegt dann wirklich kaputt dort. Und ich meine, da macht schon Sinn, wenn man da sich Gedanken macht, zu schützen.
Ja, jetzt haben Sie gesagt, mit Insektennetzen, das wäre vielleicht nochmal so ein Kompromiss, sage ich jetzt mal, was man kurzfristig drüber schmeißen kann. Oder Vlies bringt ja auch schon was, oder? Oder ist es, zu dünn dann?
Es bringt auch schon was, aber bei weitem nicht so weit, weil diese Netze, diese Maschen, die haben diesen Plopp-Effekt. Ja,
da fiedert es dann, gell?
Ja, genau, dass dieser Hagel dann auch geploppt wird, ja. Mhm. Also egal, ob Sie jetzt vielleicht ein Insektenschutznetz nehmen, was man ja vielleicht gegen Erdflöhe, gegen die über Kohl sowieso hat oder bei diesen Kulturen, die sind ja dann auch geschützt, dann macht ja dann der Hagel dann auch nichts, ja. Mhm. Aber wenn man diese Netze eh hat, warum dann nicht einmal, ja, vielleicht noch ein wenig einfaches Gerüst oder so, ja, es gibt, und selbst wenn man nur, das mache ich oft immer, wenn es sein muss, einen größeren Eimer vorne und hinten auflegt und dann als Auflagemöglichkeit, ja, dass das nicht direkt auf dem Beet oder frisch gesäten Beet auflegt.
Aber
ja,
man muss A, zu Hause sein,
ja,
im entscheidenden Moment.
Natürlich.
Zweitens schnell sein, weil erst schaut man es immer so an, denkt sie, schaut nach Gewitter aus, ja, Regen wäre ja toll. Und auf einmal denkt man sich, oh, jetzt muss ich schnell retten, was zu retten ist. Und ja, manchmal hat man Glück und es ist nach ein paar Steinchen Hagel wieder vorbei. Und ja, manchmal trifft es einem wirklich dann schwer und das ist natürlich bitter. Also da haben Sie natürlich schon recht, wenn man das verhindern könnte. Ja, da denken wir jetzt mal alle drüber nach, die betroffen waren von dem Hagel gestern, dass wir in solche Netze vielleicht tatsächlich investieren.
Vielleicht noch eins, Frau Schuhwalter, oder auch liebe Hörerinnen, liebe Hörer, weil wir haben ja die sowieso, oder wir brauchen diese Schutznetze immer. Und warum dann nicht auch nochmal bei so einem Ereignis auflegen? Immer, ich sage mal, wenn man das nur Synergieeffekt nutzen kann. Ja,
ja, absolut.
Ja, und ich meine, und das kann man jetzt einen Tag vorher schon auflegen und kann man auch, die lassen ja das Licht und Wasser durch und da kann man es auch von mir aus erst zwei, drei Tage später auflegen, weil sie sagen, wir sind nicht immer zu Hause. Mhm. Natürlich, klar, aber man kann es vorher machen. Und wenn ich jetzt das in meinen Garten jetzt gemacht hätte und es war kein Hagel, dann bin ich
ja
auch nicht böse.
Ja, nein, ja,
dann,
genau.
Dann freue ich mich, dass ich kein Hagel hatte und dass ich aber trotzdem, ja, vorgebeugt habe.
Aber insgesamt, wenn wir jetzt dieses Jahr mit dem vergangenen Jahr vergleichen, letztes Jahr kann ich mich erinnern, da war ja der ganze Mai so kalt, dass gar nichts vorwärts gegangen ist im Garten. Da waren wir ja verhältnismäßig wirklich verwöhnt in diesem Jahr, gell?
Ja, aber wir profitieren letztendlich von den drei Wochen früher, Frühjahr. Also dann hat es irgendwie einen Stillstand gegeben. Dann kamen ja die Wetterkapriolen. Wir hatten ja dann Frost im
Ende
April,
mhm,
und das nicht heftig und das ziemlich heftig, ja. Wir hatten dann lange nass kalt, es ging nichts vorwärts im Garten und all diejenigen, die schon gesät hatten, die merken, dass die Keimung sehr zögerlich ist, dass das Wachstum einfach nicht da war. Selbst wenn wir haben auch in unserem Schaugarten Vlies aufgelegt. Das hat zwar bei den Kohlräbchen, also bei diesen gepflanzten Salaten, die sind weitergewachsen, aber die Säsachen, die waren richtig zäh.
Ja? Und wirkt sich das auch später dann noch aus auf die Pflanzen, wenn die Keimung so verzögert ist oder wenn sie es dann geschafft haben, ist wieder alles gut?
Also eine psychische Keimung ist wichtig. Ja, dann geht auch die Masse auf. Aber was die Keimung verzögert, Kälte, Nässe, die liegen lang im Boden, dann können natürlich auch Pilze, Bakterien, Viren angreifen. Ja? Und ich kann mich an die eine Dame erinnern, die letztes Jahr gesagt hat, die hat im April ihre Pastinaken gesät und es war halt nass und kalt und die sind nicht aufgegangen. Und das ist uns heuer auch passiert. Wir haben für einen Fernsehtermin im März schon gesät mit Vlies und alles und die Pastinaken sind auch sehr dürftig aufgegangen. Ja.
Und was machen Sie dann nachsäen einfach,
nachsäen,
oder?
Nachsäen, klar. Aber es verzögert, ja. Und jetzt sind wir wieder dort. Viele können das vielleicht gar nicht mehr hören, diese Leier. Aber ja, legst du mich im April, komme ich, wann ich will, legst du mich im Mai, komme ich gleich. Also jetzt ist der Boden warm, jetzt kann auch alles raus. Ja, bis auf vielleicht immer noch ein paar Ausnahmen, die sprechen wir nachher noch an. Oder
da können wir gleich machen.
Ja,
also
zum Beispiel so Sachen wie Süßkartoffel oder die Edamame, die unsere Esssoja, unser Tafelsoja, ne? Das könnte man vielleicht noch ein bisschen zu warten, zumindest in den Gebieten, die außerhalb der Weinbaugegenden liegen.
Ne? Was ja für die meisten Teile Bayerns
der
Fall ist.
Und was, oder, also an geschützten Gärten kann man
das Kleinklima
jetzt
auch schon, ist ja auch immer wichtig.
Genau. Ist wichtig. Das haben wir heute auch beim Frost gemerkt, das können wir nachher wieder ansprechen. Aber das Kleinklima ist wichtig. Aber in geschützten Standorten kann man die raustun. Aber ansonsten noch ein bisschen da, wo es ein wenig in, sagen wir, Bayerischen Wald, Alpenvorland, wo es nicht ganz so wärmeverwöhnt ist, da würde ich fast noch ein bisschen zuwarten auf Ende des Monats. Und dann, dann kann man die raus, weil die wollen auch nachts noch eine gewisse Wärme haben. Also nicht nur, dass es auf 8 Grad sinkt, sondern die wollen halt auch nachts vielleicht 10, 12, 15 Grad haben.
Also Edamame kennen alle, die schon mit Marianne Schorr-Helger die Gartensprechstunde gehört haben. Für alle, die neu dazugekommen sind, wenn Sie uns vielleicht ein bisschen erklären, was es mit dieser Sojasorte auf sich hat, wie man die verwendet.
Das ist die Esssoja, ne? oder Tafelsoja, die man selbst anbauen kann. Klimawandel macht es möglich, aber eben warme Standorte. Und die werden dann gesät. Wir haben es auch vorgezogen, das kann man natürlich auch machen, dass ich das in Töpfchen vorziehe und dann Ende des Monats Mai, Anfang Juni dann rauspflanze. Das kann man mit Bohnen auch sehr gut machen, das haben wir auch wieder praktiziert, in Töpfchen so 3-4 Bohnenkerne rein und die jetzt ausgepflanzt, die sind jetzt schon gekeimt und die nehmen den Wachstumsvorsprung mit. So, aber zurück zur Edamame. Das werden auch Stängelbohne genannt. Die haben sowas Ähnliches wie Erbsen, aber eine strohige Hülle. Die Hülle kann man nicht essen.
Ne? Okay, und aber wie isst man die überhaupt
ja,
dann?
Ja, die Kerne werden entweder ausgepult und dann in Salzwasser gekocht und dann halt mit Sojasoßen oder anderen, also asiatischen Gerichten oder anderen Soßen verfeinert. Ja? Man kann sie natürlich auch mit Nudeln zusammen anbraten, mit Reis. Mhm. Also mehr in diese Richtung denken. Und ansonsten, man kann sie zwar auch als wie eine Bohne mitsamt der Schote kochen, ja, aber muss halt dann die Bohnenkerne auspalen.
Mhm. Also die kann Schoten man ja auch beim Essen, dass man das quasi so rauszieht dann, gell?
Ja, das ist für Slow Food. Also Slow Food meine ich jetzt nicht mit, sondern slow, langsam, bewusst es nicht reinschlingen, ne? Dass man das schön
mit
auspalt.
Den Zähnen rausziehen.
Ja, ein bisschen Essen zelebrieren.
Zuzeln, wie bei uns im Süden, die Weißwurst.
Aber ich meine damit Essen zelebrieren und nicht einfach alles schnell reinschlingen.
Nein, das machen wir ja eh nicht, weil wir haben es so mühsam gezogen, dass wir das mit großer Andacht alles essen.
Ja.
Wir Hobbygärtler.
Ja, das ist also das sind so Sachen, die einfach auch für einen Hobbygärtner sehr schön sind auszuprobieren, ob es gelingt. Und es gibt jetzt auch Firmen, also die das Saatgut haben, also gute Saatfirmen, ansonsten Vereine wie Bingenheimer Saatzucht, die haben also solche Raritäten.
Jetzt haben wir schon wieder zwei neue Anregungen gekriegt vom Herrn Siegler. Süßkartoffeln hat nicht jeder im Garten, die Edamame wäre was zum Ausprobieren. Und wer es jetzt noch nicht hat, ist ja noch nicht zu spät, weil die dürfen eh erst später raus. Und nach den Eisheiligen darf alles raus, heißt es immer. Und ich muss gestehen, ich habe auch schon meine vorgezogenen Tomaten ausgepflanzt, aber ein bisschen mit schlechtem Gewissen, weil, Herr Siegler, an dem Tag war kein ideales Pflanzwetter. Ich weiß nicht, was Sie als ideales Pflanzwetter empfehlen, aber ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil es sehr sonnig war und windig war es auch noch. Macht das was oder sagen Sie, da braucht man sich eigentlich nichts denken?
Ja, zum Teil richtig. Also, wenn die Pflanzen stabil sind oder vielleicht auch schon ein bisschen am Stab angebunden sind, dann macht der Wind nichts. Was eben ein Problem sein kann, wenn die angezogenen Pflanzen aus dem Zimmer, aus dem Gewächshaus oder sonst wo dann in die pralle Sonne kommen. Und die Einstrahlung ist natürlich schon zum Teil sehr heftig gewesen und da können die Blätter ein bisschen Sonnenbrand bekommen.
Das ist, wenn es so weiße Flecken dann haben, gell?
Aber
das heißt, dass an der Stelle kann die Pflanze keine Photosynthese mehr betreiben, dann hat sie weniger Kraft insgesamt.
Die erholt sich wieder, keine Frage, die macht auch wieder neue Blätter. Aber die Blattpartie ist halt mal ein bisschen lädiert und auch in der Sache Assimilation, Wachstum eben eingeschränkt. Ja. Deswegen ist es immer wichtig, dass man rechtzeitig abhärtet oder Tage abhärtet. Jetzt wäre es ideal gewesen, weil jetzt bei dem bewölkten Wetter können sich die Pflanzen, das gilt auch für andere vorgezogene Pflanzen, langsam an das Licht, an die normale Sonne gewöhnen.
Also bedeckter Tag mit nicht viel Wind wäre eigentlich ein idealer Pflanztag, oder?
Ja.
Und jetzt ist ja so, dass die meisten von uns haben ein Tomatendach, weil sonst der Regen dazu führt, dass ganz früh schon die Tomaten Krankheiten bekommen. Und wenn das Tomatendach schon voll bepflanzt ist oder das Beet unterm Tomatendach vielmehr, dann hätte man ja manchmal gern auch noch mehr Tomaten. Und da haben Sie ja Tipps, welche Sorten man auch wirklich außerhalb vom Dach pflanzen kann. Könnten Sie uns da mal ein paar nennen?
Ja, wir haben, also seit Jahren gibt es ja sogenannte Kraut- und Braunfäule-tolerante Sorten wie die Resibella, die Filovita und die Primabella. Es gibt auch weitere, je nachdem, wenn Sie Profisaatgut an Möglichkeiten haben, ranzukommen, da kann man die selber ansehen. Ist natürlich jetzt zu spät, aber zumindest fürs nächste Jahr. Oder manche Gärtnereien haben sie jetzt auch schon umgestellt und bieten die ein oder andere dieser Sorten an. Und ich will jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen für einen Alpenraum, wo es 1200 Liter regnet, aber zumindest in Nordbayern, in Franken, unter trockenen Bedingungen halten die im Sommer ziemlich gut durch und kriegen vielleicht erst im Oktober, wenn wir auch nachts immer Nebel und Feuchtigkeit haben, dann kriegen sie vielleicht ein bisschen Braunfäule, aber das ist dann zu verschmerzen. Mhm. Und ich habe die Erfahrung in meinem eigenen Garten auch gemacht. Ich tue seit 4 Jahren nichts mehr überdachen mit diesen Sorten. Da kann ich einen Fruchtwechsel gut durchführen, was ja auch vorteilhaft ist und habe eigentlich da ziemlich gute Erfahrungen gemacht.
Also ich habe bei meinem Gärtner jetzt Primabella tatsächlich vorgezogen gesehen und da stand es gar nicht dabei, dass die kein Dach brauchen. Also insofern mein persönlicher Tipp, fragen Sie bei Ihrem Gärtner, ob er Sorten hat, die ohne Dach in der Gegend, wo der Gärtner halt ist, wo Sie ja dann wahrscheinlich auch sind, gut zurechtkommen. Die Frage lohnt sich wirklich. Also ist da in die Zucht jetzt tatsächlich auch wirklich Energie gesteckt worden, dass man die da resistent kriegt, oder? Gegen die Krautfäule.
Die Züchter, egal ob Obst, Gemüse, die versuchen immer gegen die Hauptschaderreger Sorten zu züchten, die da tolerant, resistent oder ja sind, weil man damit auch erfolgreich gärtnern kann, anbauen, auch der Profi anbauen kann und auch weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen braucht. Und das ist auch für mich ein ganz wichtiger Beitrag zur Umwelt. Ja? Ja. Also, dass man diese Sorten dann auch verwendet, wenn sie da sind. Ist leider so, dass eine Resistenz nicht auf Ewigkeit besteht. Je nach Umwelteinflüsse, je nach Witterung, UV-Einstrahlung, alles solche Aspekte spielen damit rein, kann auch eine Resistenz oder eine Toleranz durchbrochen werden. Aber nur zum Beispiel Stachelbeermehltau, die Resistenz ist durchbrochen, aber die anderen alten Sorten, die funktionieren ganz und gar nicht mehr. Und diese toleranten Sorten, die ehemalige Resistenz bezeichnen wir jetzt als tolerant, können am richtigen Standort, wenn die Witterung nicht allzu extrem ist, dann doch so durchkommen, dass die Schäden durch echten Mehltau dann gering sind.
Also das ist ja bei Stachelbeeren, interessanterweise bei Äpfeln und so sagt man gerne mal die alten bewährten Sorten, aber bei Beerenobst ist es, sind die alten nicht unbedingt die bewährten Sorten. Dann ist man ja tatsächlich besser beraten, wenn man neue kauft, die halt den Schaderregern mehr entgegenzusetzen haben.
Aber es ist auch so, dass manche alte Apfelsorten oder alte Sorten, generell Obstsorten, auch unter heutigen Bedingungen auch ganz anderen Schaderregern Situationen ausgesetzt sind. Ich kann nicht per se sagen, die alten, die kriegen das nicht, weil auch die Schaderreger, der Schorf zum Beispiel, da gibt es unterschiedliche Rassen und die passen sich an. Mhm. Und da kann es auch durchaus sein, dass alte Sorten, und ich meine auch ein Boskop kriegt Schorf, ja. Also man darf nicht immer so denken, und es gibt bei den neuen Sorten, ich rede jetzt nicht von den Profisorten wie Gala, Fuji, Preburn, das sind Profisorten im Supermarkt. Das wollen wir natürlich im Garten nicht sehen, aber sagen wir Sorten, die eine gewisse Schorftoleranz mal hatten oder Resistenz hatten, wie die Rehsorten, wie Florina, wie Topaz und so weiter, Santana. Mhm. Das sind dann Sachen, wo ich sage, okay, die können im Extremfall auch Schorf bekommen, aber bei weitem nicht so wie die hochanfälligen Sorten.
Jetzt gehen wir vielleicht doch noch mal kurz zurück zu den Tomaten.
Ja.
Das optimale Pflanzwetter, haben wir gesagt, ist, wenn es bedeckt ist eigentlich, wenn es kein so heißer Tag ist. Was können Sie uns denn für Tipps geben, was wir beim Pflanzen selber beachten sollten, damit die einen guten Start haben? Weil die ganz frisch gepflanzten, ja, wenn die einen guten Start haben, ist ja schon viel gewonnen. Also wenn sie erstmal 2 Wochen, wie man bei mir da haben sagt, rumzäpfern müssen.
Also was man bei Tomaten gut machen kann, ist tiefer pflanzen. Mhm. Ja, dann können die zusätzliche Wurzeln bilden. Und je mehr Wurzeln, desto mehr Wachstum. Ich glaube, das leuchtet jedem ein. Mhm. So. Dann kann man auch
Also tiefer pflanzen heißt gern auch die unteren Blätter schon wegnehmen. Oder wie tief darf das dann sein?
Also ich würde sagen, bis zum ersten Blatt. Paar kann man die tiefer pflanzen. Mhm. Also nicht 20 Zentimeter tief, aber so 5, 6 Zentimeter tief, je nach Pflanzqualität. Also habe ich eine sehr stabile Pflanze, kann ich etwas tiefer pflanzen. Habe ich aber noch eine ganz dünne, zarte Pflanze, muss man ein wenig vorsichtig sein. Mhm. Okay. Also tiefer pflanzen. Punkt 2 ist natürlich auch, je nachdem, wo Sie es pflanzen, wenn Sie es im Hochbeet oder im Balkonkasten haben oder im großen Gefäß, würde ich jetzt auch in die Pflanzerde schon ein bisschen Hornspäne und Hornmehl einarbeiten. Das Hornmehl wird
viel
gleich.
Stickstoff.
Ja. Tomaten ist ein Starkzehrer und Hornspäne brauchen länger, bis sie sich umsetzen. Sagen wir dann was für den Sommer. Also das ist quasi ein organischer Langzeitdünger. Und dann eventuell auch ans Gießen denken. Tomaten brauchen einfach Wasser. Was viele machen und was ich auch gut finde, wenn man Blumentöpfchen neben die Pflanze eingräbt, dann kann man zwei Blumentöpfe eingräbt, dann kann man in diese Blumentöpfe gießen und das Wasser ist dann schon in 5, 6, 7 Zentimeter Bodentiefe kommt es schon nochmal an. Mhm. Ja?
Und geht's direkt an die Wurzeln, gell?
Es geht direkt an die Wurzel und wir haben wenig Verdunstung und es ist einfach auch zu applizieren.
Okay, und hat es auch Vorteile, dass nicht so die Krankheitserreger vom Boden dann aufspritzen?
Ja, klar. Auch, ja. Ich meine, ansonsten würde mir auch wieder mulchen wollen, weil Tomaten sind natürlich auch dankbar für Bodenbedeckung, um die Verdunstung einzuschränken. Ja, dann das ist auch so.
Mit dem Mulch, den haben wir am Anfang des Gartenjahres, haben wir den ja abgeräumt, damit sich der Boden erwärmt. Und wann ist denn dann die Phase, wo Sie sagen, so, jetzt geben wir wieder frischen Mulch drauf, weil jetzt ist wieder.
Jetzt,
also im Mai praktisch.
Ja, also wenn die Beete bestückt sind, also natürlich nicht die Saaten noch nicht, aber wenn die Beete bestückt sind und vielleicht einmal noch hacken und je nachdem, um die Feuchtigkeit zu halten. Also es war jetzt schon wieder kritisch, es war schon jetzt wieder doch ein paar Tage sehr warm und da, ich meine, im Boden unten ist es noch feucht, aber die Oberfläche und letztendlich gilt es jetzt, das Wasser zu konservieren, das Wasser zu halten, die Verdunstung jetzt schon einzuschränken, nicht erst, wenn es zu spät ist, wenn der Boden staubtrocken ist, sondern jetzt schon, um die Feuchtigkeit zu halten. Natürlich in Abwägung mit der Schneckenplage, das ist natürlich die andere Geschichte, und deswegen ja auch immer unsere Empfehlung, dünn mulchen, dass der Boden noch durchguckt, angewelkter Rasenschnitt, nicht dicke Matten drauf, sondern dünn. Und wir hatten gestern auch eine Diskussion, hatte ich eine Führung bei uns in Pfalzöchern und da war es dann auch so, dass viele Leute dann immer den Rinden mulchen. Das ist also im Gemüsebeet absolut nicht zielführend, weil man ja auch viel Wechsel hat, Flächenwechsel. Ne? Nach dem ersten Salat kommt ein anderer oder kommen nochmal Radieschen oder nach dem Radieschen sehe ich Salat und dann muss ich dann den Boden bearbeiten. Und also das ist nicht zielführend. Wir haben ja auch, um den Kreislaufgedanken im Garten zu vollziehen, wir nehmen das, was wir haben, und das brauchen
Rinden
nicht irgendwie zukaufen.
Nicht.
Ein Rindenmulch wird auch hergestellt und wir brauchen die Rinde vielleicht viel besser als Torfersatz.
Ja, was macht eigentlich man sieht es oft in Staudenbeeten, dass sehr viel Rindenmulch ausgebracht wird. Der Sinn und Zweck ist, dass das Unkraut unterdrückt wird wahrscheinlich,
oder? Ja, da ist es primär Unkrautunterdrückung. Aber noch einmal, dort wo Mäusegefahren drohen, und das kann auch in Staudenflächen der Fall sein, die ziehen sich zurück und gerade manche Stauden haben auch fleischige Wurzeln, die Mäuse lieben. Mhm. Man muss immer abwägen. Mulch, vorhin habe ich es in Sachen Schnecken angesprochen, aber auch in Schnecken, in puncto Mäuse.
Genau, also sind ja zwei wirklich schlimme Schädlinge im Garten, wenn man es mal drin hat.
Die den Garaus machen.
Ja, Über die Schnecken jetzt speziell, weil wir jetzt heute auch wieder einen eher regnerischen Tag haben, würde ich gerne in der nächsten Runde ausführlich mit Ihnen sprechen, weil jetzt ist ja die Zeit, wo viele Pflanzen rauskommen, viele empfindliche Pflanzen, die selber noch gar keine Abwehr haben. Und ja, was da die neuesten Erkenntnisse sind, was wirklich hilft gegen Schnecken und was man mal ausprobieren kann und was man schon nachweislich weiß, das bringt eigentlich gar nichts, auch wenn man es noch irgendwo in Zeitschriften liest. Die Lisbeth Reinhardt geschrieben und sie schreibt uns, dass sie im Punkto Schnecken eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht hat mit dieser Methode. Sie tötet die Schnecken und lässt sie im Garten liegen. Und der Geruch von den toten Schnecken, der veranlasst andere Schnecken, dass sie da hinkommen. Und wenn sie dann eine Stunde später nochmal durchgeht, dann erwischt sie natürlich gleich den nächsten Schub. Also das ist auf alle Fälle was, was man empfehlen kann, oder Herr Siegler?
Ja, und es zielt auch auf das ab, was wir auch immer wieder als roten Faden bei der Schneckenbekämpfung durchgeben. Und zwar Lockplätze. Ja? Mhm. Bretter. Gemüseblätter, Ziegelsteine. Na, ich hatte heute Morgen eine Kiste umgelegt und auf ein freies Beet und die habe ich dann aufgeräumt und da waren auch die kleinen Nacktschnecken drunter. Also die Deckung geben, die suchen die Feuchtigkeit und dann kann man ganz gezielt hingehen. Und das, was die Dame gesagt hat, kenne ich auch. Also wenn man die Messermethode macht.
Ja, und die dann, ja sehr human ist, weil es sehr schnell geht. Ja, oder die Scherenmethode.
Immer besser, als wenn man es in Wasser versäuft oder in eine Bierfalle verenden lässt. Also die Geschichte, da kommen die hin und dann kann man wieder gezielt. Also dieses gezielte Absammeln ist ganz wichtig. Ja? Dort dann, ich muss nicht den ganzen Garten ablaufen, aber dort gezielt vielleicht auch noch einmal ein paar Taketes opfern, hin aussehen, dann gehen die auch durch den Geruch dorthin und da kann man die ganz gezielt absammeln, muss nicht den ganzen Garten durchwandern. Mhm. Und das muss man vielleicht konsequent machen. Tut mir leid, ich weiß, ich rede dann gut her, ich habe es aber einmal ein Jahr richtig konsequent gemacht. Jeden Abend mit der Taschenlampe war ich draußen und dann habe ich gemerkt, dass ich gewonnen hatte. Und dann hat man das, sagen wir, diese Massen mal weg. Ja.
Ja,
aber ich nochmal, es gibt Fälle, ich kenne es auch, Gartengrundstücke, wo nebenan Wiesen sind oder Wildwuchs und so weiter, wo ständig
die wachsen
auch,
immer noch.
Ja, oder wo keine Gartenbewirtschaftung ist, wo sie sich da zurückziehen und dann immer wieder kommen, weil unser Rosenkohl, unser Salat ist ihnen lieber als das zähe Gras.
Genau. Es gibt ja viele Hausfrauen-Tricks, sage ich mal, also Kaffeesatz oder Hobelspäne oder scharfkantigen Kies. Irgendwas, was man außenrum säen soll um die Beete, damit die da nicht drüber gehen. Ist da irgendwas nachgewiesen, dass das wirklich hilft oder was sagen Sie zu diesen Tipps?
Das hilft, solange das trocken bleibt. Also Asche und Sägespäne oder so andere grobe Materialien, ja, das hilft, solange es trocken bleibt. Aber wenn das einmal feucht ist, haben diese die Struktur dieser Sachen zusammengefallen und dann ist die Wirkung deutlich, deutlich geringer.
Und solange es trocken ist, ist ja das Schneckenproblem viel geringer.
Dann ist es geringer.
Natürlich kommt ja erst dann, wenn wirklich mal mehrere Tage Regen sind und auch wenn man sehr regelmäßig durchgeht. Ja. Irgendwelche Ritzen sind immer, wo man irgendeine Schnecke übersehen hat, die dann, es kann ja jede 300-400 Eier legen.
Ja, und das Schlimme oder das Wichtige ist, dass wir viele Maßnahmen ergreifen müssen, Puzzleteilchen. Ja, also wie gesagt, auch das abendliche Gießen vermeiden, sondern besser am frühen Morgen. Ja. Dann, wie gesagt, diese Lockplätze dann konsequent absammeln, vielleicht natürlich auch solche um Beete solche Sachen streuen, was natürlich viele auch machen, diese sogenannten Schneckenzäune, diese umgebogenen Metallkanten. Ja. Manche haben sogar in Einzelpflanzen
so Krägen, Schneckenkrägen.
Ist nicht
schön, aber hilft.
Ist nicht schön. Ich meine, dann kommen jetzt wieder Sachen, ist Plastik, aber gut, es wird mehrfach eingesetzt, ist immer noch besser wie Chemie. Und ich meine, für alle Fälle und wenn es wirklich, ich meine, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, dann darf man auch mal dieses Pheramol, das ist das biologische Schneckenkorn, auch mal nehmen. Ja.
Und wie wendet man das richtig an, Herr Siegler, wenn man sich nicht mehr anders zu helfen weiß?
Also ich würde es immer auch sehr punktuell anwenden, dort an Pflanzen, die gefährdet sind, oder vielleicht dort die Zuwanderung von Nachbarsgarten dort als Band ausstreuen. Ja? Mhm. Und dann muss ich nicht ganz flächig das betreiben.
Mhm. Aber wie Sie sagen, viele Maßnahmen und konsequent dranbleiben, ist auch meine Erfahrung, dass das schon hilft. Ich habe jetzt letztes Jahr mal ausprobiert, den Tipp mit der schmutzigen Schafwolle, die ja stark riecht, weil mir das logisch erschien, weil ja die Schnecke einen sehr guten Geruchssinn hat und die Pflanzen über den Geruchssinn findet. Und da hieß es, also die schmutzige Schafwolle riecht so stark, dass es die Schnecken verwirrt praktisch, dass es den guten Geruch überdeckt. Und ich habe es letztes Jahr probiert bei Schmuckkörbchen und war begeistert. Keine einzige Schnecke ist gekommen. Später habe ich dann erfahren, Schmuckkörbchen mögen die Schnecken sowieso nicht. Jetzt habe ich es bei meinen Kornblumen probiert. Und es tut mir leid, sagen zu müssen, das hat leider nichts gebracht. Also es war wirklich sehr stark riechende Schafwolle und die Schnecken sind drunter oder drüber, ich weiß es nicht, und haben die frisch ausgepflanzten Kornblumen halt trotzdem attackiert.
Also vielleicht haben sie es zu dick ausgebracht, zu massiv, dass die sogar drunter konnten und da quasi wie ein Lock, also wie ein Bretteffekt hatten, dass es da drunter nass und feucht und kühl war. Das kann die eine Geschichte sein. Also höchstens nochmal, dass man solche dann die Wolle so zerflettert oder auseinanderzieht, dass es dünne Fäden sind.
Mhm, nein, ich habe den ganzen, ich habe es schon dick lassen. Vielleicht war das der Fehler.
Das haben wir nämlich bei uns auch in Pfalz-Züchern, wir haben nämlich unsere Tomaten mit Schafwolle gemulcht und darunter können dann schon Schnecken sein. Ja.
Mhm. Und also, Sie haben es gemulcht mit Schafwolle?
Schafwollvlies.
Bleibt da nicht dann der ganze Regen in der Wolle drin
Tomaten? Das geht schon durch, wie ein Vlies, dickes Vlies. Das sickert dann auch schön langsam durch. Also als Mulchmaterial ist das sehr gut, weil Regen kann durch und der Boden drunter bleibt schön offenporig gar, Verdunstung eingeschränkt. Ja. Aber vor allem dann im Herbst, wenn es dann auch mehr riechen, dann die Wolle, die Luft, fluffige Wolle zusammenbatzt, ja. Dann ist der Effekt, wie ich es vorhin auch gesagt habe, bei Asche oder bei Spänen, Holzspänen und so weiter, dann ist dieser Zusammensackeffekt da und dann haben es vielleicht auch dann die Schnecken leichter drüber zu krabbeln.
Also wir merken uns, wir probieren alles.
Jeder Strohhalm. Jeder Strohhalm. Und solche Tipps, wenn einer gute Erfahrungen hat, ja, gehen wir weiter. Frau Schowalter, Sie haben halt das vielleicht nicht richtig angewendet. Aber
drum sage ich es eben. Drum, genau. Wir haben ja den Experten, dass wir mal was ausprobieren, dass uns sagt, dass wir falsch gemacht haben.
Entmutigen lassen. Versuchen Sie es nochmal vielleicht die wenig auseinanderzuziehen, dass es nicht so eine dicke Matte ist. Und vielleicht hilft es dann.
Das werde ich machen. Ja. Vielen Dank für diesen Tipp, Herr Siegler. Ich bin die Edith Schowalter. Ich würde mich freuen, wenn Sie nachher auch wieder mit dabei sind. Nach den 11 Uhr Nachrichten gibt es gleich als erstes Tipps für die Balkongärtner unter uns. Weil der Balkon, das ist ja schon ein bisschen ein extremer Lebensraum. Und was man da beachten muss, wenn man da erfolgreich vielleicht auch Gemüse und Kräuter ziehen will, das hören wir nach 11.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute wieder mit der Gartensprechstunde und der Edith Schowalter am Mikrofon. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, und diese Gartensprechstunde, die wird jetzt gleich zur Balkonsprechstunde. Weil Kräuter, Radiesel, Salat, Tomaten, das geht ja alles auch auf dem Balkon. Und die besten Tipps dafür, die gibt's gleich vom Hubert Siegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. BR Heimat am Freitagvormittag. Und wer frische Kräuter und eigenes Gemüse ernten will, der braucht tatsächlich nicht unbedingt einen eigenen Garten. Weil Kräuter, Radiesel, Salat, das kann man alles auch auf dem Balkon oder der Terrasse anbauen. Allerdings, Herr Siegler, muss man schon sagen, gell, auf dem Balkon, da müssen die Pflanzen ein bisschen mehr aushalten als im Garten.
Ja klar, Sie haben ja einfach das weniger Substrat zur Verfügung und das Wasser, wir haben keine Nachlieferung von Feuchtigkeit aus dem Boden. Und das sind ja die Knackpunkte, also das Substrat muss passen, die Bewässerung muss passen.
Mhm. Und der unschlagbare Vorteil, weil wir in der letzten Stunde am Ende über die Schnecken gesprochen haben, nirgends sonst sind die Pflänzchen so sicher vor Schnecken wie auf dem Balkon. Und ich kenne viele, die bauen zum Beispiel das Basilikum, obwohl sie einen eigenen Garten haben, nur auf dem Balkon an, aus diesem Grund. Machen Sie das auch oder können Sie es tatsächlich im Garten haben?
Ja, Basilikum kann man natürlich, es gibt auch so ein stabileres Basilikum, nicht dieses große Blättliche, das macht man meistens im Töpfchen, aber weil Basilikum braucht es ja richtig warm, auch bei der Anzucht, das ist vielleicht auch ein Grund, ne? Bis man das auch ansät, das dauert auch lang, bis man dann das ernten kann, also da kauft man oft fertige Kräuter. Der Tipp von der Marianne war ja immer so, kauft euch eine Jungpflanze und macht 5-6 Teilstücke draus und die pflanzt da wieder in Balkonkasten und dann können die Teilstücke wachsen. Dann geht das auch schneller.
Genau. Ja?
Also das war ein Tipp, den wir gerne weitergeben können. Ansonsten im Balkon, weil wir vorhin auch noch eine Sache vielleicht noch ergänzen, auch Balkontomaten, das sind ja ganz andere als die Stabtomaten.
Das wäre meine erste Frage.
Das sind die buschigen. Ja, schauen Sie, weil das sind wichtige Aspekte, die wir noch ansprechen müssen. Mhm. Die sind ja buschig. Die werden auch nicht entgeizt, sondern die Fruchten an diesen Seitentrieben, die wir hier in dem Fall ja brauchen. Ne? Und die bleiben dann niedrig und das sind meistens auch kleinere, so Kirschtomaten und so Cocktailtomaten. Das sind also sehr, also und die gibt es auch in allen Farben. Übrigens, es gibt heuer auch die Balkonpflanze, das Balkongemüse des Jahres. Das ist ein Trio aus Tomaten. Ein Schwarz-Rot-Gold, eine dunkle Tomate, eine fast schwarze.
Wegen der EM.
Ja, wegen der EM. Und Olympia haben wir auch. Da wollen wir auch eigentlich Medaillen holen oder Deutschland unterstützen oder mit Deutschland sich sympathisieren. Also ja.
Welcher dunkle. Verband ist es immer, der mir die Balkonpflanzen des Jahres kürt? Von wem geht es immer?
Der Bayerische Gärtnereiverband.
Okay.
Na, da macht, wir haben auch die Balkonpflanze des Jahres, die Stella Bella. Das ist eine sehr schöne Edelpelagonie. Sternförmig mit ganz tollem Laub. Der Kontrast weiß, sieht edel in Pflanzgefäßen aus. Wirklich toll. Also jetzt noch in Endverkaufsgärtnereien gehen und da nachfragen. Jetzt dürfte noch was da sein. Und beim Gemüse machen ja auch viele Endverkaufsgärtnereien mit. Und die haben dieses Tommys Meister-Trio, nennt sich das eben. Ja, oder die dreierlei Tomaten in einem Topf.
Also, das ist das, was sich die Gärtner ausgedacht haben. Das bewerben wir in diesem Jahr am meisten und erhoffen sich halt daraus dann auch gute Geschäfte. Jetzt, wenn wir gesagt haben, brauchen eine spezielle Sorte Tomaten für den Balkon. Wie ist es eigentlich mit, Sie sagen Substrat als Profi, ich sage immer Pflanzerde.
Ja.
Muss man da irgendwas Besonderes kaufen oder kann man da auch das nehmen, was man von den Balkonblumen noch übrig hat? Oder könnte da irgendwas Bedenkliches drin sein, weil wir die Tomaten ja dann essen wollen?
Ja, also Substrate oder Erden, Pflanzerden, können wir mal zwei, drei Kategorien machen. Einmal zur Anzucht, zur Aussaat. Das gibt es spezielle Aussaaterden. Die ist nährstoffarm, die ist nicht aufgedüngt, weil die Sämlinge sonst ja kaputt gehen, wenn ein hoher Salzgehalt ist. Punkt eins. Punkt zwei, das, was ich dann in Balkonkästen, in Kübeln, in Kisten, zum Teil auch dann im Hochbeet brauche, das ist dann Pflanzerde. Und da muss ich jetzt nicht die Beerenerde und die Tomatenerde und die was weiß ich Erde nehmen, sondern meistens sind das, zumindest wenn es hochwertige Ware ist, also ich rede jetzt nicht von 99 Cent Erde, das wird nichts Gutes sein. Ja? Und die sind entsprechend aufgedüngt und die sind oft sowohl für die Balkonpflanzen, die Blumen, ja, wie auch die Gemüsearten. Außer Kräuter, vor allem die mediterranen Kräuter, die möchten auch keinen nährstoffreichen Boden, kein nährstoffreiches Substrat. Es gibt da spezielle Kräutererden, die sind halt auch weniger aufgedüngt. Da würde aber auch unsere Anzuchterde reichen.
Manchmal steht auch drauf Kräuter- und Aussaaterde.
Ja, genau. Also da, ich brauche nicht zehnerlei Sachen. Was wir vielleicht noch brauchen an Erdentypen, das sind Kübelpflanzenerde, weil die ist strukturstabil, da sind grobe Bestandteile drin, also für Pflanzen, die über einen längeren Zeitraum, auch wenn sie Bärensträucher dann reinpflanzen in einen größeren Kübel, ne? Oder auch von mir aus ihre Feige haben oder eine Olive, die einfach über längere Zeit oder auch ein Rosenstämmchen, also die über längere Zeit da drin bleiben sollen im Gefäß, dass das Substrat nicht zusammensackt.
Also ja? Kübelpflanzenerde ist wirklich was anderes.
Ja.
Aber für das meiste kann man die normalen verschiedenen Sorten von Pflanzerden nehmen. Ausnahme mediterrane Kräuter, jetzt Schnittlauch, Petersilie, Basilikum, die kommen auch in die normale Blumenerde,
die kann man
in die
normale Blumenerde. Die sind zwar jetzt nicht so nährstoffbedürftig, da kann man aber auch vielleicht die noch ein bisschen mischen mit der Anzuchterde, Aussaaterde. Mhm. Dann hat man nicht so einen ganz so hohen Salzgehalt. Mhm.
Ja. Und was kann man denn alles wirklich in Balkonkästen an Salat, Radiesel und Kräuter, das geht alles in normalen Balkonkästen oder brauche ich da auch schon ein tieferes Pflanzgefäß mit mehr Erde?
Je größer das Erdvolumen, je größer der Kasten, das Gefäß ist, desto mehr kann er Wurzeln ausbilden, weil ich ein größeres Substratvolumen, Erdevolumen habe. Ja? Mhm. Und desto mehr kann er dann auch Wasser und Nährstoffe speichern. Ja, das Reservoir ist einfach größer. Ne? Das ist ein Unterschied. Sagen wir, ein Fingerhut, da passt. Oder ich denke mal, der Bonsai-Effekt, den kennen viele auch. Ja? In dem Bonsai, das sind kleine Gefäße, das sind die Wurzeln, minimal nur ausgebildet, ja, und deswegen ist das Wachstum gering. Und so ist es auch bei den, was wir früher hatten, das waren ja so schmale Balkonkästen, ja, und das ist das Wachstum gering. Da muss man am Tag 2-3 Mal gießen, wenn es dumm geht. Mhm. Vor allem, wenn es sehr heiß ist und sonnenexponiert ist. Je größer das Gefäß ist, desto mehr kann es, haben wir Erde da drin, und da können auch viel mehr Wasser und Nährstoffe gespeichert werden. Das heißt, einmal morgens gegossen, hält das meistens auch bis Abend vor oder vielleicht auch. Wir haben sehr gute Erfahrung, was wir machen, sind diese Bäckerkisten, wo wir dann, da können wir auch Kartoffeln und Tomaten anbauen. Die haben einfach ein großes Substratvolumen. Da kann man alles drin anbauen, sowohl Kräuter wie auch sogar könnte man Möhren, Schwarzwurzeln, Wurzelgemüse anbauen. Da geht im Prinzip alles rein.
Also ich denke jetzt an die Bäckerkisten mit dem Gitter unten. Ja. Da würde die Erde ja durchfallen.
Ja, da muss man eine Folie reinlegen.
Ach so.
Eine Folie reinlegen.
Aber dann wieder Löcher reinmachen in die Folie.
Nein,
das ist nicht dass es ablaufen kann.
Nein, halt mit dem Gießen so aufpassen, dass es nicht vernässt unten. Mhm. Ne? Oder, was wir dann auch schon gemacht haben, das ist natürlich auch angenehm, 2 Bäckerkisten übereinander. Ja, gerade für, sagen wir, Tomaten, Gurken und die etwas mehr Wurzeln ausbilden, ja, dann können die in die zweite Schicht unten noch einmal reinwurzeln.
Ah,
ja.
Verstehe.
Ja, das ist quasi Luxus.
Dann haben wir oben die gleiche Fläche, aber für die Pflanze den doppelten Platz. Das ist
doppelte Tiefe.
Raffiniert.
Die doppelte Tiefe. Wieder größeres Substratvolumen, was auch dann einmal über Wochenende vorhält. Weil ich ja, das Substrat kann ja entsprechend Wasser speichern und dann auch dann wieder abgeben.
Mhm. Es gibt ja zu kaufen, gibt es ja wahnsinnig viel, wenn man in so einen Gartenmarkt mal reingeht. Unter anderem sogar kleine Obstbäume, die für den Balkon als geeignet empfohlen werden. Was sagen Sie dazu?
Es gibt gerade bei Beerenobst gibt's spezielle Züchtungen, die buschig wachsen. Oft auch vom Namen Dwarf oder Mini
Zwerg.
Und Zwerg. Mhm. Ja. Also Heidelbeeren, Brombeeren inzwischen, kompakt wachsende Himbeeren. Ja. Muss man natürlich auch sehen, klar, je kleiner so ein Strauch ist, desto geringer auch die Ernte im Vergleich zum ausgepflanzten großen Strauch.
Ja.
Und ich denke, würde immer sagen, ein Heidelbeer würde ich in einen großen Kübel pflanzen und da brauche ich nicht zwingend diese Mini-Form. Ja?
Mhm.
Okay. Anders ist es was bei den Baumarten, da gibt es auch, haben wir ja den Säulenapfel, Säulenbirne, ja, es gibt auch Zwergapfelsorten oder Zwergpfirsiche, sind in der Qualität nicht immer 1A. Also wenn ich jetzt beim Apfel vielleicht bin ein Fan von Elster, das haben wir halt in dieser Qualität dann nicht immer. Ja.
Also mit Qualität meinen Sie, der schmeckt dann nicht gut.
Geschmack,
Man hat ja wenig.
Ja.
Dann sollte schon das Wenige besonders gut sein.
Aber es ist trotzdem eine Bereicherung. Also Säulenäpfel, da kann man, die können in einem größeren Kübel auf der Terrasse stehen. Da kann man auch 2, 3 machen, zu unterschiedlichen Zeiten dann auch reifen. Und inzwischen beim Säulenapfel gibt es auch gute Sorten.
Mhm. Jetzt hätte ich noch eine Frage, die mir mal eine Kollegin gestellt hat und die ich nicht beantworten konnte. Sie hat gesagt, sie lebt ja in München im 3. Stock und da hat sie einen Balkon. Und da hat sie festgestellt, jetzt waren da plötzlich Blattläuse an den Pflanzen. Und jetzt fragt sie sich, wie kommt die Blattlaus mit den kurzen Beinen in den 3. Stock?
Ja, der Wind. Natürlich kann man sich auch Blattläuse einkaufen mit der Pflanze. Das sehen wir vielleicht im Winter gar nicht, wenn ich einen Apfelbaum kaufe. Das sind die Eier, die sehen wir fast nicht, ja, also der Laie nicht. Ja. Mhm. Und also man kann sich da einschleppen, da kann der Gärtner gar nichts dazu. Das ist einfach Natur. Ja? Und ansonsten wird aber ganz viel über Wind verfrachtet. Ich habe, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sagen will, ich war mal auf dem Ätna oben, ich weiß nicht auf welcher Höhe, und da hatte ich ein gelbes Hemd oder T-Shirt an, da waren Blattläuse dran. Das ist einfach der Wind. Ja?
Also die reisen mit dem Wind, das ist ja interessant zu wissen.
Die werden mit dem Wind verfrachtet, sind ja leicht und dadurch kommen die. Die müssen nicht in die Wand hochkrabbeln.
Und weil wir gerade schon bei den Blattläusen sind, die gibt es ja nicht nur auf dem Balkon, sondern jetzt auch im Garten sieht man die zunehmend. Was empfehlen Sie, sollen wir überhaupt was machen gegen Blattläuse und wenn ja, was?
Also, Blattläuse sind nicht das ganze Jahr da, die sind jetzt im Frühjahr da, vor allem immer an den Austrieben, an den jungen Trieben. Ne? Mhm. Junge Rosentriebe, der Zuwachs von einem Apfelbaum, ne? Die Spitzen, das sind die. Und da reicht es eigentlich aus, wenn ich jetzt mal mechanisch was mache. Ich ziehe Handschuhe an und gehe mit meinen Fingern einfach an dieser Spitzen so ein bisschen fein drüber und zerdrücke die dabei. Das ist eine mechanische Bekämpfung. Mhm. Ja? Und ich möchte auch nicht alles wegspritzen, sage ich jetzt mal so, auch mit Biomitteln. Warum? Weil ohne Blattläuse keine Marienkäfer, keine Florfliegen, keine Ohrwürmer. Wir brauchen die Nützlinge. Und ich habe es noch nicht erlebt, dass die Blattläuse, die jedes Jahr am Holunder sind, den Holunder kaputt gemacht haben. Mhm. Die sind einfach da, aber und heuer haben wir relativ viele Marienkäfer. Und wenn ich Marienkäfer im Garten habe, weiß ich, okay,
das Blattlausproblem löst sich.
Ich muss einfach was tolerieren, auch wenn es vielleicht nicht schön aussieht. Die ersten Rosen sehen halt einmal nicht so schön aus, aber dann ist es weg. Mhm. Ja? Und dann die räumen auf. Und es ist nachgewiesen, dass die Marienkäfer ihre Eiablage abhängig machen vom Nahrungsangebot. Es sind viele Blattläuse, da legen die mehr Eier ab, haben wir wieder mehr Nützlinge im Garten und die sind ja wieder wichtig im ganzen Kreislauf, Naturkreislauf. Mhm. Ich kann nicht immer nur das eine sehen, ich muss gesamt sehen. Ja? Okay. Und wenn ich über die Jahre hinkomme, dass ich im Garten ein bisschen was toleriere, nicht alles clean machen, wegspritz und dass ich Stängel über Winter von Stauden stehen lasse, weil das Unterschlupfmöglichkeiten sind, komme ich über die Jahre hin, dass sich was einstellt, entsprechende Pflanzen für die Tiere, Stichwort Biodiversität, Artenreichtum an Pflanzen, an Tieren und dann komme ich eigentlich hin und ich hatte es auch bis jetzt eigentlich geschafft, dass meine Meisen auch den Zünsler vertilgt haben. Nur heuer ist der Wendepunkt da.
Eng.
Mhm. Heuer ist der Wendepunkt
da. Ist besonders
da. Aber
heftig,
es zeigt einfach, was machbar ist.
Mhm. Also vielen Dank für diese Motivation, Herr Siegler. Das müssen wir uns immer wieder sagen als Hobbygärtler, auch wenn das Herz momentan blutet, weil die ganz frischen kleinen Rosenblüten unten am Stängel lauter kleine Blattläuse haben. Einmal, wie es der Siegler gesagt hat, mit den Handschuhen drüber gehen, dann ist er nicht so eklig. Und ansonsten darauf hoffen, dass das wer es seit vielen Jahren so macht, der weiß ja, dass sich das Problem, man muss einfach ein bisschen Geduld haben und dann kommen die Nützlinge und die Fressfeinde von den Blattläusen und erledigen das Problem. Auch die Margit Kiermaier aus Ingolstadt geschrieben und sie schreibt uns, dass sie seit 10 Jahren eine Bayernfeige hat. Und aber nur sehr selten Früchte zu ernten, weil im Frühling sind immer ganz viele kleine Früchte zu sehen, die dann aber fast immer abfallen. Und jetzt schreibt sie uns, dass dieses Jahr sind nur ganz wenige Früchte abgefallen und circa 20 wachsen und schauen sehr gut aus. Und jetzt wollte sie von unserem Experten, dem Hubert Siegler, wissen, wovon es denn abhängt, ob diese kleinen Früchte am Anfang abfallen oder dranbleiben. Können Sie das erklären, Herr Siegler?
Ja, Feig ist schon ein wenig schwierig auch. Und ich denke, da spielt auch die Witterung im Winter mit einer Rolle, weil Fröste, die Feige hält gewisse Fröste aus, aber wenn sie einfach lang anhalten, tief und vor allem zum falschen Zeitpunkt, eben diese späten, die Fröste im April oder im März, ja, wo dann schon der Saftanstich in den Pflanzen da ist, die sind dann immer kritisch und das führt oft auch dazu, dass Früchte abgeworfen werden.
Mhm. Und wann blühen die eigentlich, die Feigen?
Die Blüte sehen wir nicht. Die Blüte ist in den Knospen drin und die Blüte sehen wir nicht bei den Feigen.
Mhm. Und ist es aber schon noch in demselben Jahr, oder, wo die dann reif werden, dass die erst blüht und diese kleinen Früchte ansetzt, von denen die Hörerin schreibt?
Meistens, wir haben viele zweimal tragende, wo die jungen Feigen überwintern, also die Blüte im Vorjahr geblüht hatte oder die Blüte im Vorjahr erschienen ist und eine Fruchtbildung stattgefunden hat und dann ist im Frühjahr weiter wächst und das gibt dann die Sommerernte und an den Neutrieben, an dem neuen Zuwachs bilden sich dann über Sommer weitere kleine Früchtchen, die dann bis zur Ernte im September, Oktober zu fertigen Früchten ausgebildet werden.
Verstehe, genau. Also im Wesentlichen kann man da was tun, damit die nicht abfallen, sollte man die im Winter schützen vor Frost, aber es geht eigentlich gar nicht im Freiland, gell?
Doch, vor allem, ich meine, jetzt, wenn die ausgepflanzt sind, ja, es ist Risiko. Mhm. Wir hatten jetzt Jahre, wo es gut gegangen ist und heuer war einfach dieser späte Frost noch einmal, der hat wirklich Tabula Rasa gemacht. Mhm. Also auch Triebe erfroren sind. Der treibt zwar wieder aus, aber die Triebe sind erfroren und dadurch sind auch die Früchte wertlos, die da dran gehangen waren.
Dann kommt nur noch die zweite Ernte in Frage. Mhm. Jetzt haben wir ein Mail aus Bochum, da werden BR Heimat offenbar auch gehört, von Peter Weger, der sich für unser tolles Programm erstmal bedankt. Vielen Dank. Und er schreibt uns, dass er ein Problem mit einer schwarzen Fliege hat. Und da hängt da im Gartencenter empfohlene gelbe Tassen auf. Und er scheut sich aber davor, weil das vor Klebe fallen. Und er würde sich jetzt interessieren, was Sie zu dieser Methode sagen, Herr Siegler.
Ich nehme an, das sind die Trauermücken, die er da meint, weil das bei der Anzucht immer ein großes Thema ist. Und die Trauermücken werden oft natürlich die einzige wirksame Methode, sind Gelbtafeln, also Klebetafeln auszubringen, damit die dort, wenn sie aufscheuchen oder wenn man den Blumentopf mal bewegt, dann fliegen die auf und dass sie dann durch ab und zu abgefangen werden. Ja, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, weil biologisches oder ein Pflanzenschutzmittel wollen wir nicht machen. Was man unterstützen machen kann, ist nur von unten gießen, dass die Oberfläche trocken bleibt, weil die sind an der Oberfläche und legen dort auch ihre Eier ab. Und dann kommen so ganz feine kleine Würmchen, die dann den Wurzeln fressen. Oder man müsste auf der Oberfläche des Topfes grobe Materialien aufstreuen, also groben Sand ein bisschen, dass wir eine trockene Oberfläche haben.
Mhm. Macht es für die Pflanze eigentlich keinen Unterschied, ob man von oben oder von unten gießt?
Ja, ich meine, wenn die Pflanze durchgewurzelt ist, hat sie ja Wurzeln unten und dann kommt es an das Wasser von unten raus, beziehungsweise ein gutes Substrat leitet auch das Wasser von unten nach oben. Mhm, ja, das ist in der heutigen Gärtnereien wird immer nur über Anstaubbewässerung bewässert. Ja. Das heißt, da wird von unten quasi das Wasser zugeführt und über das Substrat nach oben geleitet. Mhm. Ja.
Aber nur, zu lang stehen lassen soll man es nicht.
Nein, auch Übertopf immer. Auch das kann diese Trauermücken durch die Vernässung noch fördern. Also immer dann gucken, dass im Übertopf kein Wasser steht. Und noch vielleicht eine dritte Möglichkeit, Was man vielleicht auch am Küchenfenster oder am Balkon machen kann, sind auch Klebestreifen. Dann ist es vielleicht nicht ganz so, ja, mit Tassen, das ist immer schon so ein bisschen ja, massiv, aber auch Klebestreifen einfach. Und immer mal die Pflanzen, die Töpfe bewegen, dass die Fliegen auffliegen und dann eben an den Klebestreifen hängen bleiben. Ich mache das oft mal so, dass ich dann Klebestreifen in die Hand nehme, natürlich, und dann quasi, wenn die aufscheuchen, versuche ich die zu keschern, ja. Und dann, dass sie einfach wegpappen. Oder was auch, was man auch machen kann, die gehen dann gern sehr schnell wieder an den Übertopf oder an den Topfrand und da kann man die mit der zweiten Handfläche quasi mit der ausgebreiteten Handfläche ein bisschen zusammendrücken, zusammenbatschen. Mhm, ja.
Genau, mechanisch bekämpfen.
Aber das sind natürlich ist eine mühsame Geschichte. Ja.
Also
aber,
vorbeugen ist besser, wie Sie es gesagt haben, auf die trockene Oberfläche achten, dass die sich gar nicht ansiedeln können.
Und von unten gießen, genau.
Jetzt haben wir noch eine Frage aus München. Da schreibt uns der Leonhard Frank, dass er, das sind jetzt fast 10 Jahre, im Februar 2015 schreibt uns, hat er einen Grapefruitkern eingepflanzt. Und da hat jetzt eine tolle Pflanze, 1,20 Meter hoch, und die schleppt er natürlich jeden Winter in den Keller. Jetzt würde er gern wissen, ob er die mittlerweile vielleicht auch, wenn es ein geschützter Platz ist, schreibt uns im Freien, an einem von Osten geschützten Platz fest, also in der Großstadt, einpflanzen dürfte oder eher nicht.
Ich glaube eher nicht. Wir kennen zwar bei Zitrus auch sogenannte frostharte Sorten. Und da ist das Gleiche, wie wir es vorhin bei der Feige gesehen haben. Mhm. Das geht ein paar Jahre gut, aber dann hast du mal so einen massiven Frost und dass die Pflanze so richtig runterfrieren kann und dann ist die ganze Pracht dahin.
Mhm. Das wäre ewig schade.
Ja, aber wie gesagt, selbst bei den sogenannten winterharten Zitruspflanzen. Und deswegen würde ich jetzt ihm raten, das nicht auszupflanzen. Klar, ich weiß, das ist eine mühsame Arbeit und was er vielleicht machen kann, wenn er es draußen, solange es geht, draußen zu lassen. Es gibt heute auch so Hauben, die man da drüber stülpen kann, die vielleicht 5, 6 Grad Temperaturunterschied ausmachen können. Ja? Und auch die grelle Wintersonne, die ja da mitschuld ist, gerade bei Immergrünen, mitschuld ist, dass dann die Pflanzen auch verbrennen können. Ja? Dass man über die Schiene, aber das kann in manchen Wintern reichen, aber Garantie, dass es in einem strengen Winter ohne Probleme durchbringt, kann man eben nicht geben.
Und trotz aller Klimaerwärmung, es kann ja immer mal eine wirklich kalte Woche dabei sein. Und da muss man entweder, könnte man es dann noch in den Keller tun? Oder ist
ja, wahrscheinlich geht es ihm nur auch um das Schleppen.
Kann ich mir gut vorstellen.
Weil das ist ja ein großer Kübel, keine Frage. Ich meine, natürlich, solange es geht draußen, das ist unsere Devise bei allen Kübelpflanzen. Und wenn die mal 2 Grad minus, 3 Grad minus, Olive und so weiter, die halten nach 5 Grad minus aus, an die Wand gerückt, fließt drüber mal. Ja, und dann ist es oft mal wieder wärmer. Also solange es geht draußen, aber nur wenn er mal Fröste weit unter 6, 7, 8 Grad über längere Zeit kommt, dann würde ich einräumen.
Wir hatten ja letzten Winter, war mal schlagartig minus 10 bei uns
in der Januar,
Gegend.
Genau. Ja.
Und da habe ich auch leider eine Pflanze, die ich Jahrzehnte gehegt und gepflegt und geliebt habe. Die hat jetzt nicht mehr ausgetrieben. Und jetzt weiß ich es nicht, hat es wahrscheinlich diese Frostnacht, da war ich zu nachlässig. Und ja, es ist immer ein Risiko mit Pflanzen. Und Herr Frank, ich kann es Ihnen nachfühlen, dass Sie keine Lust haben, die jedes Jahr wieder in den Keller zu schleppen, aber es wäre halt die Sicherheitsstrategie,
ja,
oder Herr?
Ja, genau.
Herr Siegler.
So spät es geht, also wie gesagt, die letzten Jahre war ja bis Weihnachten immer mild. Da kann ich das auch draußen stehen lassen. Und wie gesagt, zur Not ein Vlies an die Wand, okay, das haben wir noch ein Mikroklima. Und er hat es in der Stadt sowieso, wo es nicht ganz so extrem rein zieht, ja, aber dann, wenn minus 5 Grad angesagt ist, würde ich immer reinräumen.
Jawohl. Sie hören BR Heimat und wir reden ja nicht nur über das Garteln im Garten, sondern auch über den Balkon. Und da haben wir ein Thema vorhin jetzt nicht mehr angeschnitten, das wollen wir jetzt natürlich noch nachholen, und zwar die Balkonkästen mit dem Wasserdepot. Hubert Ziegler in Veitshöchheim, wie sinnvoll ist so ein Balkonkasten mit einem Wasserdepot und was muss man beachten, wenn man sich so einen zulegt?
Ja, das sind also Blumenkästen, die einen Wasserspeicher integriert haben. Und meistens ist er unten drin und da kommt oft noch so eine Zwischenlage rein. Das ist wird meistens kann man die mitkaufen. Also und erst darüber wird das Substrat eingefüllt. Es gibt auch Varianten, wo man so Einhängekästen hat. Quasi, ja, die man dann in den Übertopf oder in dem Fall über Balkonkasten reinstellt. Und die haben dann unten oft noch so Füßchen, dass sie nur teilweise im Wasser stehen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Und die haben einen Wasserstandsanzeiger an der Seite, so wie man es kennt von früher von der Hydrokultur. Mhm. Ja, und dann sehe ich sehr schnell, ob der Wasserbedarf gegeben ist oder nicht, ob ich gießen muss. Und wenn die Pflanzen mal eingewurzelt sind, am Anfang müssen sie immer noch von oben gießen. Aber wenn die mal eingewurzelt sind, durchgewurzelt sind, reicht es, wenn sie über den Einfüllstutzen nur gießen und nicht über Substrat.
Ja. Und was hat das für Vorteile, wenn man nur über diesen Einfüllstutzen gießt?
Ja, Substrat hält seine Struktur, es verbatzt nicht, verwässert nicht, ja, es werden keine Nährstoffe durchgewaschen, keine Feinteile durchgewaschen, es hält die Struktur besser und ich muss weniger oft gießen, vor allem wenn ich ein größeres Wassergefäß habe. Mhm. Ja? Also wasserspeichernden Kasten habe.
Genau, weil haben wir ja vorhin schon angesprochen, wenn man jetzt einen Südbalkon hat, wo wirklich dann im Hochsommer den ganzen Tag die Sonne hinknallt, da ist natürlich der Wasserbedarf von den Pflanzen schon erheblich. Und das kann man oft in einmal gar nicht gießen. Und dann ist natürlich schon günstig, wenn ein Depot da ist, wo sich die Pflanze daraus bedienen kann.
Ja, und wenn einer sagt, okay, das habe ich jetzt gar nicht, da gibt es auch Möglichkeit, dass man sagt, man legt unten ein paar Lagen Vlies oder auch Granulate, die Wasser speichern, um ein bisschen Wasser zu speichern und dann auch über das Substrat, also über die Pflanzerde, wieder an die Wurzeln abzugeben. Also so, das wäre eine Minimallösung. Aber diese wasserspeichernde Balkonkästen, das ist eigentlich schon eine gute Möglichkeit.
Mhm. Und im Garten, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, empfiehlt sich ja immer, dass man die Oberfläche abdeckt, also mulcht, sagt man. Wenn man jetzt frisch gepflanzt hat im Balkonkasten zum Beispiel, ist ja auch erstmal noch relativ viel freie Erde. Hat es Sinn, das da auch zu machen?
Es sieht vielleicht auch gar nicht so schön aus. Also was man machen kann, es gibt ja auch zum Beispiel die Gartenfaser, das ist eine Holzfaser, die ist braun auch, also hat Erdencharakter. Die könnte man oben drauf streuen, dann hat das auch eine Art Mulcheffekt. Mhm. Ja. Und genau. Trocknet halt, also tut die Verdunstung ein bisschen verhindern. Aber Balkonpflanzen, Balkonkästen werden ja meistens auch sehr dicht bepflanzt und da wachsen sie sehr schnell zusammen.
Ja, aber am Anfang.
Ja, am Anfang
unterschätzt man es gerne manchmal ein bisschen, wie viel Platz sie brauchen. Gell? Genau. Jetzt auf dem Rasen wäre ich gerne noch ein bisschen eingegangen am Ende, weil wir bei der April-Sendung haben sie ja gesagt, es gibt ja diese Aktion jetzt, dass man den Mai über nicht mähen soll. Wenn Sie kurz zusammenfassen könnten nochmal, was das für eine Bewandtnis hat, dass man im Mai keinen Rasen mähen soll?
Ja, weil halt dann viele Gräser, Kräuter blühen, also vor allem Kräuter blühen und die wichtig sind für die Insekten. Mhm. Also ist wieder das Ganzheitliche gedacht, ne? Wir brauchen Nützlinge, wir brauchen Insekten und die brauchen auch Nahrung. Und wenn ich alles nur Rasengräser habe und die jede Woche schere, meinen Rasen, dann können keine Kräuter sich entwickeln. Also ist es für die Insekten fast wertlos. Mhm. Ja? Und deswegen auch das hält nicht jeder durch, den Mai nicht zu mähen oder in Richtung Blumenwiese zu denken oder zumindest einzelne Inselchen zu lassen. Mhm. Ja, man muss nicht alles, es gibt durchaus Flächen im Garten, wo ich solche Sachen stehen lassen kann, dass ich oder nur einen Gehweg zu meinem Zaun oder wo auch immer, oder wenn ich zum Kompostplatz laufen muss, dass man den mit ein oder zwei Rasenmäherbreite frei hält und dann andere Sachen stehen lässt.
Mhm. Und es ist ja in diesem Jahr so, es war ja viel Bodenfeuchtigkeit vom Winter noch da, das ist ja oft gar nicht. Das war jetzt für das Graswachstum schon von großem Vorteil, gell?
Ja, das sieht man auch an den Wiesen, also das auch im draußen die Wiesen, das war einfach die Feuchtigkeit, nicht umsonst der englische Rasen in England, oder ja, weil einfach die Feuchtigkeit, diese ständige Feuchtigkeit da ist. Und deswegen ja auch dann, eine Bitte hätte ich einfach, die Leute, die wirklich sich da Rasen wollen und auch sich sehr um Rasen bemühen, mähen sie nicht so tief. Das ist der große Fehler. Man sollte immer es gibt mehrere Faustregeln, nur die Hälfte zurücknehmen von der Länge des Grases, oder es sollten wenigstens 3 bis 4 Zentimeter Rasen noch stehen bleiben, weil wir wissen nicht, wie schnell es wieder trocken ist. Ja, angenommen, wir kriegen jetzt Pfingsten, haben wir also, aber nach Pfingsten soll es schon wieder schöner werden. Vielleicht wird es dann beständig warm und trocken und die Sonne brennt, und dann ist ein kurzgeschorener Rasen, da ist die Grasnarbe zerstört und der verbrennt dann sehr schnell. Und ein längerer Rasen gilt aber auch für die Blumenwiese, die ich vielleicht dann im Ende Juni zum ersten Mal mähe, ja, die kommt immer besser durch.
Einfach weil kürzer, schneller austrocknet, und wir wissen immer
verdunstet,
nicht, was uns bevorsteht.
Und so weiter,
Genau, und in der Gegend, wo es am wenigsten regnet, sollte er natürlich dann am längsten bleiben.
Ja.
Im Bayerischen Wald ist vielleicht weniger wichtig als jetzt in Rhön-Grabfeld.
Ja, aber wie gesagt, auch die alternativen Blumenwieseninseln oder extensive Rasenflächen, wo ich Kräuter dulden darf, ja, und weil der Rasen ist letztendlich die intensivste Gartenfläche, wenn man es genau nimmt.
Wenn es wirklich wie ein englischer Rasen nur mit Gräsern sein soll, gell?
Das
ist sehr naturfern.
Das geht eh nur in Südbayern, weil in Franken nicht. Und gibt es ja diese Wässerungsverbote, ja, die ja jedes Jahr im Raum stehen. Und drum macht es Sinn, da vielleicht an Alternativen zu denken.
Jawohl, jetzt haben wir noch die Wengerbachmusi, und nach der Wengerbachmusi wollten wir eine neue Serie starten hier in der Gartensprechstunde, nämlich zum Ende jeder Gartensprechstunde wird uns der Herr Siegler in diesem Jahr einen Ausflugstipp mitgeben. Die Gartensprechstunde geht in die letzte Runde, und habe ich schon angekündigt, werden wir jetzt am Ende immer Ausflugstipp für Gartler kriegen von unserem Experten, dem Hubert Siegler, weil ab und zu hat sogar der Hobbygärtler Zeit für einen Ausflug. Und wo fährt er dann am liebsten hin? Natürlich andere Gärten anschauen, Anregungen holen für den eigenen Garten. Und da gibt es natürlich die großen Gartenschauen, die ja überall beworben werden. Herr Siegler, wo sind die dieses Jahr?
Ja, in Bayern ist sie in Kirchheim bei München. Also gerade die Südbayern haben dann kurze Wege. Und der wurde auch dieser Woche eröffnet. Und mit wirklich attraktiven Beispielen und Möglichkeiten. Dann haben wir eine weitere Gartenschau, die ist auch nicht weit weg, in Wangen im Allgäu, vor allem für unsere Schwäbischen ist es quasi ein Heimspiel, Nachbarspiel. Und auch die laufen ja alle jetzt schon und gehen bis, die Bayerische geht bis zum 6., die anderen bis zum 13. Oktober. Und die dritte Landesgartenschau ist in Sachsen-Anhalt, Bad Dürrenberg, in ein historischer Kurpark mit einem historischen Gradierwerk. Und das ist auch mal eine Anregung. Und man ist halt auch unterwegs und kann dann so einen Abstecher dann mal damit einplanen. Das muss man nicht zwingend extra hinfahren, aber wenn man vielleicht in der Gegend ist, dann kann man das gut nutzen.
Und wir hören uns ja erst Ende Juni wieder mit der Gartensprechstunde. Bis dahin waren ja schon die Tage der offenen Gartentür. Das ist ja jetzt immer an verschiedenen Tagen. Sagen Sie uns noch mal kurz, wie man nachschauen kann, wann bei uns in der Nähe jeweils was ist.
Ja, einfach googeln unter Tag der offenen Gartentür 2024. Früher war das immer am letzten Sonntag im Juni, aber nachdem der Klimawandel und so weiter und Unterfranken 2-3 Wochen noch eher ist, dann waren die schönsten Sachen schon verblüht. Also deswegen gibt es jetzt unterschiedliche Termine. Die Masse ist nach wie vor Ende Juni, aber auch einzelne Landkreise haben schon im Laufe des Junis an anderen Wochenenden, meistens der Sonntag, geöffnet. Das sind Privatgärten, die andere Leute ihre grünen Paradiese, ihre Schätze zeigen und man kommt ins Gespräch, man kriegt Anregungen. Es sind auch manchmal Parks, Kreisleergärten geöffnet. Also ganz vielseitig nutzen Sie das Möglichkeit. Nur ein Beispiel, zum Beispiel im Landkreis Würzburg sind 18 Gärten geöffnet.
Ja, also es gibt eine große Auswahl. Ja. Und jetzt der exklusive Ausflugstipp von unserem Gartenexperten, der Klimawandelgarten in München. Herr Siegler, wo ist der? Was macht den so interessant?
Ja, der ist mitten in der Stadt, in der Ludwigstraße, Ecke Galeriestraße, wo unser Landwirtschaftsministerium auch beheimatet ist. Und da gibt es einen sogenannten Demonstrationsgarten in Bezug auf Klimawandel und der beinhaltet Möglichkeiten und auch gibt Aufklärung, wie wichtig Grün für die Stadt ist, was man machen kann von Dachbegrünung über von mir aus auch Garagenbegrünungen hin zu Wandbegrünungen, die Bedeutung des Grüns der Stadtbäume, Wasser versickern, um die Feuchtigkeit zu halten und die Verdunstungsmöglichkeiten zu geben, damit die Luft nicht ganz so trocken wird. Stichwort zum Beispiel Schwammstadt, wo Versickerungsmulden da sind und alles in Verbindung mit Pflanzen, mit Grün, mit Wiesen, mit Kräutern und also ganz viele Anregungen, auch was der Einzelne machen kann, zum Beispiel anstelle den Vorgarten zuzubetonieren, weil man den als Stellplatz braucht, lieber mit Schotterrasen machen, wo das Wasser versickern kann oder breite Fugen. Das ist sehr anschaulich dargestellt, was allein die Fugenbreite ausmacht, um vielleicht 50% des Wassers versickern zu lassen.
Mhm. Also dann, wirklich Tipps aus der Praxis, die jeder daheim anwenden
auch
kann.
Zum Hören, Podcasts und Bedeutung und auch die grünen Sonnenschirme, das sind praktisch Rankhilfen aus Holz, die oben Streben haben, nach außen gehen und da wachsen dann der Hopfen, der Wein, also Kletterpflanzen, die Kiwibeere, die richtige Massen bilden und ein richtig grünes Blattwerk machen, also ein Schattenspender. Und das sind alles kleine Anregungen, die man umsetzen kann.
Also da hört man schon die Begeisterung, Herr Siegler, dass Sie selber vielleicht auch was mitgenommen haben. Da bedanke ich mich ganz herzlich für diesen Tipp im Speziellen und natürlich für alles, was Sie uns jetzt heute wieder ans Herz gelegt haben, uns wieder motiviert haben, auf einen guten Gartenweg weiterzugehen. Ich sage herzlichen Dank für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Das ist Ende Juni. Und damit müssen wir leider diese Gartensprechstunde schon beschließen. Vielen Dank auch an die vielen interessanten Hörerfragen, die wir bekommen haben, an die Hörer, die sie geschrieben haben. Die Edith Schowalter sagt für heute Dankeschön fürs Zuhören. Servus, ade.
Das sage ich auch und wir hoffen auf gedeihliches Wetter, ohne Unwetter durchzukommen.
Das machen wir. Vielen Dank, Hubert Siegler.
Danke Ihnen allen auch.